Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Citadel, eurem Lieblings Game of Thrones Review Podcast oder einem davon.
Game of Thrones! Game of Thrones!
Ja, so passiert's.
Hallo Maria.
Hallo Frieda.
So, wir sprechen jetzt gleich über die vierte Folge. Aber ich muss kurz zuvor ein bisschen was abhandeln.
Ich wollte mich kurz entschuldigen, weil vor ungefähr 5 bis 6 Sekunden gab es sehr laute Mikrofongeräusche von mir, weil ich meinen Ständer nochmal neu einstellen musste. Ich entschuldige mich bei den Zuhörern und bei Frieda, die es schneiden muss und jetzt aber drin lassen kann, weil ich es angesprochen habe. Vielen Dank und noch weiterhin einen schönen Abend.
Ach Leute, wir hatten, glaube ich, eine schöne vierte Folge. Ach so, da wollten wir ja noch gar nicht hin. Ich wollte ja noch kurz was sagen.
Frieda ist so geil. Kurz bevor wir aufgenommen haben. Pass auf. Also ich mache jetzt das und dann mache ich das und bevor wir loslegen, mache ich auch noch das. Und jetzt, hallo. Also, die vierte Folge.
Ja, ich fühle mich so ein bisschen ich möchte schnell loslegen irgendwie. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, das ist übrigens auch meine Schuld, weil ich habe in wenigen Stunden Geburtstag und Geburtstag wird hier bei Familie Bokelins sehr ernst genommen. Und ja. mein Schnuffinator, der sich bestimmt sehr freut, dass ich ihn in der Öffentlichkeit so nenne, hat große Pläne mit mir und möchte mich gerne ausführen. Also wahrscheinlich vorne an Kiosk noch eine Dose Bier, aber auch das will man ja einladen.
Deswegen kann man auch pünktlich für sein. Kiosk macht zu irgendwann.
Eben. Nee, wir sind ja nicht in München.
Pass auf. Wir hatten ja uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass diese ganze Euron fährt nach King's Landing rein, fährt wieder raus, überfällt die Schiffe, fährt wieder rein und Danny kriegt nichts mit.
Wobei ich nochmal bemerken möchte, dass hoffentlich irgendwer Reisetabletten für Euron beiseite gelegt hat.
Und eigentlich hatten wir ja als Hausaufgabe gegeben, dass die Hörer sich doch mal bitte da ein bisschen schlau machen sollen, wie das funktioniert haben kann. Muss man aber alles selber machen, habe ich jetzt also gemacht.
Aber darüber regt sich gerade ganz Game of Thrones Gucker-Welt auf. Also da fehlen auch ganz anderen Podcast-Lösungsansätze, glaube ich.
Ja, aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und es gibt tatsächlich so etwas wie Entfernungsangaben für die Game of Thrones Map, so wie wir sie kennen. Also George R. R. Martin hat ja eigentlich immer vermieden, irgendwie groß über Entfernungen zu sprechen, um das möglichst sich selber nicht zu kompliziert zu machen, dass es in sich noch schlüssig bleibt. Aber so ein bisschen was kann man herleiten und sollte man auch, weil ich glaube, dadurch, dass für uns so viele Sachen in sehr kurzer Abfolge passieren, fehlt einem so ein bisschen das Gefühl für die Größenordnung, von der wir da reden, wenn wir über diesen Kontinent reden und wenn wir über die Entfernung von A nach B reden. Und es hat sich aber jemand mal die Mühe gemacht und hat halt ausgemessen. Und zwar anhand der Karte und hat dann die Entfernungsangabe, die man kennt, die Längenangabe, die man kennt, ist die Mauer. Und die Mauer ist circa 300 Meilen lang, laut Buch.
Echt lang. Hm? Echt lang. Sind ja so 500 Kilometer oder so, 450?
Nee, ja, also mal 1,6, ich kann nicht so schnell rechnen, aber
Ich hab's ja gemerkt.
Mal 1,6 ungefähr in Kilometern. Aber jetzt nehmen wir mal an, ungefähr 300 Meilen, also 400 irgendwas. Und dann kannst du quasi anhand der Länge von der Mauer auf der Karte, kannst du halt gucken, wie ungefähr die Entfernungen sein müssen zwischen den einzelnen Orten. Und wenn man jetzt die Bucht nimmt, an der Dragonstone liegt, also die quasi die Einfahrt nach Blackwater Bay nimmt, dann liegt Dragonstone zu dem nächst südlicheren Punkt, das ist irgendwie Sharp Point, liegt circa 160 Kilometer weg. Das ist ganz schön weit. Egal wie groß Planetos ist, gibt es eine gewisse Erdkrümmung. Und unsere Lieblingsinsel Helgoland.
Ja? Frieda, ich verbiete dir, dieses Wort noch einmal zu benutzen.
Was? Lieblingsinsel?
Ja, du weißt genau, von welchem Wort ich spreche.
Helgoland?
Nein, Planetos.
Ach so.
Ich glaube, es hackt jetzt hier, oder was? Übrigens, auch noch mal eine ganz offizielle neue Regel bei Radio Citadel. Über Helgoland kann nie genug gesprochen werden. Vielen Dank.
Okay, also pass auf. Helgoland zum Beispiel liegt 60 Kilometer vor Cuxhaven.
Und das ist schon echt weit draußen. Also wenn man das fährt, richtig, hat man das wirklich man das Gefühl, man fährt richtig weit raus.
Ja, und du siehst es halt auch nicht. Du kannst bei klarer Sicht, bei wirklich, wirklich klarer Sicht, kannst du so circa, ich würde schätzen, das sind so 10, 15 Kilometer rausgucken oder auf die andere Seite von der Elbmündung zum Beispiel. Und dann kannst du in der Entfernung was erkennen, dann kannst du so eine riesen Bohrinsel sehen und so. Sowas kann man alles sehen, aber du kannst nicht Helgoland sehen. Und wenn man sich jetzt noch das Wetter anguckt, was die da die meiste Zeit haben, das muss noch nicht mal richtig dichter Nebel sein. Das reicht einfach schon, wenn es halt nicht klar ist. Wenn es einfach nur ein bisschen diesig ist, dann kannst du definitiv, wenn der einfach schön dicht an Sharppoint vorbeifährt, siehst du nichts mehr. Dazu kommt, dass vielleicht Euron schon nach King's Landing gekommen ist, bevor Dany überhaupt in Dragonstone angekommen ist. Das kann alles sein, das wissen wir nicht. Wir kennen die zeitlichen Abläufe nicht so ganz genau.
Ja, es ging ja dann eher darum, dass er da wieder zurück musste, um auch hinter den Martells und Tyrells her.
Ja, aber trotzdem,
du hast recht, also ich wusste das auch nicht, ne? Wir dachten ja irgendwie so, hatten ja so das Bauchgefühl, das sind, keine Ahnung, 150 Meter oder so. Aber ist eine gute Info. Also habe ich jetzt sozusagen, ich mochte das nämlich auch nicht, was wir uns da zurechtgelegt hatten. Aber das erklärt es ja total. 160 Kilometer Breite musst du erstmal absuchen.
Ja, und da sie ja nicht mit den Drachen hochgeht, also das kann man halt wirklich sagen, okay, es ist nicht so schlau von Dany, irgendwie diesen Eingang nach King's Landing gar nicht zu überwachen, aber das tut sie offensichtlich nicht. Und das ist halt, glaube ich, der strategische Fehler, aber es ist, glaube ich, eher ein Fehler von ihr als ein Fehler von der Serie, dass man diese Einfahrt da nicht, dass sie die nicht zugemacht hat. So. Ja. Sie wird aber vermutlich ihre Schiffe eher nördlich von Dragonstone in dem Zufluss, also es gibt ja, Dragonstone ist ja eine Insel, das heißt, es gibt nördlich von Dragonstone auch noch mal Wasser. Und ich vermute, dass da eher die Flotte lagert und dass es da alles so ein bisschen sich aufteilt und nicht in dem südlicheren Teil in der Einfahrt nach Blackwater Bay. So, weil da müssten die Schiffe die ganze Zeit bewacht sein, bemannt sein, bla bla. Also so stelle ich mir das vor, dass das zustande gekommen ist. Es ist einfach zu weit. Es ist zu weit, um das zumindest von Dragonstone aus zu sehen. Und auch eigentlich zu weit, um das mit einer Flotte zuzustellen wahrscheinlich und zu teuer. Also das war so meine Erklärung.
Ja,
Dover-Calais zum Beispiel sind 40 Kilometer.
Was?
Ja.
Nee, ist 40 Kilometer?
Ach so, Dover und Calais. Die Ärmelkanal, die engste, die direkte Streckenverbindung von Calais nach Dover sind 40 Kilometer.
Beide Worte nicht gekannt. Der doofe Calais sind 46 Kilometer. Ich bin richtig sauer. Aber es sind zwei Ortsnamen. Okay, alles klar. Ja, coole Erklärung. Also ja, ohne Scheiß, also. Jetzt klingt jetzt irgendwie, jetzt würde ich dich verarschen, aber mach ich nicht. Ja, coole Erklärung, Frieda. Mhm. Was war die zweite Sache, die du vorher machen wolltest?
Ach so. Ich habe heute ein paar Umfragen gestartet.
Ich habe mitgemacht.
Ja, wir haben schon wieder Verbindungsschwierigkeiten übrigens.
Oh, ich weiß warum.
Du weißt warum?
Es müsste jetzt besser werden.
Ah ja, okay.
Aber ich hatte noch die Folge im Hintergrund buffern. Ich habe es aber zu, hatte ich vergessen.
Okay. So, wir hatten heute Umfragen gestartet auf dem Twitter-Channel.
Ich habe mitgemacht.
Du hast mitgemacht? Okay, ja. Sehr cool.
Ich wollte aber zwei Sachen wieder zurücknehmen von vier, ich trottel. Ich habe beide Male vergessen, dass du keiner auch dabei hattest.
Ja, keiner stirbt. Ich habe es aber auch scheiße formuliert, also egal. Auf jeden Fall war die Frage, was ihr glaubt, wer von einer Gruppe von drei Leuten in dieser Staffel stirbt, das heißt, es nicht in die achte Staffel schafft. Und von den Lannisters habt ihr euch alle sehr eindeutig für Cersei entschieden mit 53%. Immerhin noch 17% glauben, dass keiner der drei stirbt, sondern dass das vermutlich dann sich in der nächsten Staffel aufklärt, würde
also
ich das mal interpretieren.
Cersei, Jaime und Tyrion, ne?
Genau, ja. Genau. Die hatte ich zusammengepackt.
Ich habe Jaime gemacht.
Ja, okay. Ja, ich wäre auch eher bei Cersei. Das könnte so ein Hochpunkt sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es diese Staffel noch gar keinen trifft.
Ja, meine Wahl war auch super dämlich, weil ich ja glaube, dass Jaime Cersei umbringt. Und da Jaime zuerst anzukreuzen, ist halt wirklich völlig sinnlos. Ja, aber weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte Jaime und Cersei ankreuzen. Und dann habe ich Jaime gedrückt und dann habe ich fertig gewählt. Und dann fiel mir ein, ach ja, stimmt, hier kann man nur einen.
Kannst nur einen, ja. Die zweite Gruppe waren die ganzen Helferlein, und zwar Littlefinger, Varys und Bronn. Und nicht ganz erstaunlich hat Littlefinger mit 50% getroffen. Ziemlich eindeutig. Ja, Bronn ist mit 36% auch gar nicht so, ist auch gar nicht so wenig. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass es Bronn auch trifft, tatsächlich. Und aber Varys hat nur 8%. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil, also ich vermute mal alle, weil es hat mich deswegen verwundert, weil Melisandre ja seinen Tod schon ankündigt. Ich nehme mal an, dass alle irgendwie denken, dass er von der Gruppe am ehesten noch die 8. Staffel erreicht, irgendwie.
Ja, und das nur ist 6% glaube ich auch, aber ich glaube, ja. Also aktuell sind Bronn und Littlefinger irgendwie gefährdeter, hat man so das Gefühl. Mhm. Ja. Weil die auch einfach sich dämlicher benehmen im Moment.
Ja, es ist einfach für, stimmt für die beiden auch deutlich gefährlicher. Also für Littlefinger auf jeden Fall am brennendsten. Dann habe ich gefragt,
was. Am brennendsten? Würde ich mal sagen,
die dritte Gruppe waren die Stark-Kinder, was ich irgendwie ganz witzig fand, weil ich gar nicht, also ich persönlich selber gar nicht den Eindruck habe, dass da überhaupt jemand von stirbt bis zum Ende.
Das ist zum Beispiel eins der, wo ich dachte, ach ja, es ging ja auch keiner.
Was hast du gewählt? Hast du dann genommen?
Arya.
Ja, Arya lag auch eine ganze Zeit lang ganz schön weit vorne von, also die meisten Leute mit 50% haben sich für niemand, der Stark-Kinder stirbt, in der 7. Staffel entschieden, was ich auch schlüssig finde. Aber von den Leuten, die gesagt haben, doch, einer davon stirbt, lag Arya eine ganze Zeit lang ganz schön weit vorne, auch ziemlich deutlich. Im Moment liegen da Arya und Sansa gleich auf mit 21%, was ich echt interessant finde, weil ich würde halt überhaupt nicht davon ausgehen, dass Sansa stirbt.
Jetzt könnte man also natürlich auch so ein bisschen spitzfindig werden und sagen, Bran ist ja schon tot.
Ja, stimmt.
Weil er das selber behauptet.
Ja. Da kommen wir ja gleich noch zu in der Folge. Dann habe ich Daenerys inneren Zirkel abgefragt und da hat, also wenn einer diese Staffel noch stirbt, ist es laut der Meinung von allen offensichtlich Grey Worm, der nämlich mit 75% ganz vorn liegt.
Ja, wir sind ja auch nicht mal darüber uns im Klaren, ob er überhaupt noch lebt.
Ja, naja, der, also im Moment glaube ich lebt er noch. Der ist ja da noch in Casterly Rock.
Meinst du, der guckt immer noch sauer von der, oben von der Burg runter? Also das war ja nicht, also Moment, also.
Was machen wir denn jetzt? Schwimmen, laufen. Ja, auch bin ich auch gespannt, wie sie das am Ende lösen. Ich habe zum Beispiel auch ein gar nicht so gutes Gefühl bei Missandei, aber da sind irgendwie nur 7% der Meinung, dass sie das auch treffen könnte.
Ich habe auch kein gutes Gefühl bei Missandei, aber es hat einen ganz anderen Grund.
Okay. Ich denke, da kommen wir in der Folge zu, vielleicht.
Nee, ja, ich finde Missandei und Grey Worm, die können einfach gemeinsam irgendwie sich da in ein Päckchen stecken und wegschicken. Extrem uninteressiert an den beiden.
Okay.
Also ich merke das immer so daran, immer wenn du über Grey Worm redest, wo du jetzt gerade gesagt hast, ich bin schon gespannt, wie sie das lösen, ist so meine Bauchreaktion, boah, ich gar nicht.
Die Gruppe 5 sind die Harten im Norden. Tormund, der Hound und Beric Dondarrion. Die, weil ich die falsch eingestellt habe, läuft die jetzt noch 15 Stunden, die Umfrage.
Also bleibt spannend.
Bleibt aber auch spannend. Im Moment führt Beric Dondarrion mit 36% vor Tormund und dem Hound, die beide einigermaßen gleich auf sind.
Ich glaube irgendwie, dass die alle sterben, aber ich glaube der Hound zuerst.
Ah, okay. Ich kann mir halt auch gut, weil das halt meine Theorie des Lord Snowheart irgendwie bestärken würde, sehr gut vorstellen, dass Beric Dondarrion stirbt. Dann habe ich noch gefragt nach den Greyjoys. Da könnt ihr jetzt noch 5 Minuten abstimmen. Wenn ihr das hört, nein.
Diese Sendung ist eine Wiederholung. Bitte rufen Sie nicht wieder an.
Die Greyjoys liegen alle sehr eng beieinander. Euron mit 34, Theon 26, Yara 31%.
Und die sind mir durchgerutscht.
Die kam spät. Die habe ich nachgereicht.
Wen hätte ich denn da? Lass mich mal überlegen. Ich hätte Euron genommen.
Ah, der liegt auch im Moment vorne. Finde ich auch spannend, weil irgendwie für Yara sieht's ja beschissener aus gerade. Aber gut.
Ja, ich glaube, dass Euron sie eine Weile behält. Und dass Theon, also dass die noch lebt, wenn Theon hinfährt, um sie zu holen. Und dass dabei Euron stirbt. Und dann glaube ich aber Theon recht kurz danach.
Okay.
Aber es macht irgendwie keinen Sinn, sonst würde diese ganze Story gerade keinen Sinn machen, dass Theon jetzt versucht, jemanden zu überreden, Yara zu retten, wenn sie schon lange, also oder Wesse. Also irgendwie muss es eine Situation geben, dass er sie nochmal irgendwie.
Dreien.
Genau.
Ja. Ja, vielleicht löschen sie sich auch einfach alle gegenseitig aus. Also das sagt ja die Umfrage im Moment, dass die alle drei wahrscheinlich drauf gehen. Und dann habe ich noch nach den Drachen gefragt.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Ja, weil die kam halt auch spät. Das war die letzte. Da lag eine ganze Zeit lang, also für bestimmt so eine Stunde oder so, lag Drogon vorne, was ich echt weird fand. Und im Moment führt aber, was auch mein Favorit ist, Viserion. Weil mit 32%, die liegen aber noch relativ dicht beieinander. 24% glauben, dass von den Drachen noch keiner stirbt, diese Staffel. Aber ich glaube auch, dass wenn einer diese Staffel noch drauf geht oder wenn überhaupt ein Drache drauf geht, ist es Viserion. Und zwar als erster, weil wir Rhaegal irgendwie mit Jon verknüpfen. Weil Rhaegal nach seinem Vater benannt ist. Und Drogon ist halt Dannys Drache, der geht nicht drauf. Also der hat 28% gekriegt, also der zweite Favorit quasi. Ja. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass Drogon diese Staffel stirbt. So, damit sind wir mit den Umfragen durch und von mir aus auch mit dem Organisatorischen.
Gutes Organisatorisches. Ja, ich habe heute einem Kunden verraten von mir, dass mich die Jungs von der Gästegeisterbahn immer Orga-Maria nennen, worauf seine Augen angefangen haben zu leuchten. Und er hat gesagt, sowas darfst du uns nicht sagen, weil sonst wirst du krass einbezogen in so einen Scheiß. Und ich sag, okay, sorry.
Orga-Ria.
Ja, lass uns mal in die Folge einsteigen, weil.
Ja, bitte. Ne? Ja, die Zeit und so.
Genau.
Geburtstag feiern.
Also, erste Szene.
Ja.
Jamie und Bronn.
Ach so, Moment, stopp. Sorry. Die Folge heißt The Spoils of War. Oder zu Deutsch Kriegsbeute.
Genau, stimmt. Und da sind wir in der ersten Szene auch direkt dabei. Jamie ist schlecht drauf. Bronn zieht ihn damit auf. Wir wissen, warum Jamie schlecht drauf ist, Bronn nicht. Bronn ist auch so, okay, wie viel Gold brauchst du noch?
Aber ey, wie geil Bronn diese ganze Folge über war. Ich hatte so einen Spaß an Bronn.
Also auch überhaupt mal wieder so schön ihn sehen. Und was halt... Ja. Ich meine, da kommen wir noch später noch genug zu in der Schlacht und so, aber was Game of Thrones halt einfach so macht, ist, dass es uns durch diese ganzen verschiedenen Geschichten verschiedene Charaktere uns ans Herz gewachsen sind, die aber jetzt eigentlich, wer ist denn jetzt gut und böse, wer ist denn und jetzt sind halt, wir mögen ja irgendwie Jamie auch, wir mögen Bronn sehr, die sind jetzt aber gerade natürlich auf der in Anführungsstrichen bösen Seite und so und also es ist schon alles sehr aufregend. Ich habe die Folge heute früh um 6.30 Uhr geguckt und war sehr aufgeregt.
Naja, ich habe sie gestern Morgen um 6.30 Uhr geguckt, tatsächlich. Auch mit dem Kaffee in der Hand und dachte so, oh Gott, das ist echt ein bisschen zu früh für.
Ich war richtig aufgeregt, ne? Ich hatte richtig Herzklopfen. Nils hat heute auch wieder so mit einem halben Auge mal wieder mitgeguckt und war auch ganz beeindruckt. Aber es ist halt da einfach, kommen wir natürlich nochmal hin.
Ja, aber es ist halt insgesamt auch einfach wirklich eine geile Folge. Und ich hatte gestern den ganzen Tag extrem gute Laune, hab super viel Kaffee getrunken, weil ich den ganzen Tag so mega gut drauf war und irgendwie, und es kann nur an der Folge gelegen haben, weil ich bin einfach mal um 17:45 aufgestanden, um diese Folge zu gucken. Und da bin ich normalerweise nicht gut drauf bei 17:45.
Na, ich habe das auch gemerkt. Also dienstags macht das auch total Sinn, also für mich, die erst zu gucken, weil ab dienstags ist sie auf Amazon, wo ich sie gekauft habe. Ah, wenn ich sie Montag gucke, muss ich sie noch nicht gucken. Und am Dienstag kann ich sie dann regulär in guter Qualität gucken.
Von daher
hat das total Sinn gemacht für mich.
Ja, ich gucke sie ja auf Sky Ticket. Sky, falls ihr uns sponsern wollt, ich sag's immer wieder gerne.
Ja, ach, die sponsern ja den anderen hier Säen, wie heißt die? Säenheld? Nee, Säen-Junkies, den sponsern die, glaube ich.
Ja, es aber ist ja Raum für alle. Also, oder wenn vielleicht Amazon möchte, dass wir nicht mehr über Sky reden, können die uns halt auch sponsern, weißt du? Einfach nur, dass wir nicht mehr über Sky reden.
Wir sind da total offen.
Ja.
Bronn will eine Burg. Ja. So. Und ich frage mich, was ist denn mit seiner alten Burg?
Ich weiß gar nicht, ob er sich von der Frau getrennt hat.
Er hat doch eine Burg.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das, wie aktuell das noch ist. Er nennt ihn ja auch Sir Bronn of Blackwater, weil da liegt, glaube ich, das Haus von der Stokeworth, heißt die, glaube ich.
Wahrscheinlich hat er ihm, und das haben wir nur vergessen, irgendwann mal versprochen, du kriegst eine größere oder so.
Ja, hat er ihn, damit hat er ihn zurückgeholt.
Jetzt wollte er Highgarden, aber da hat Jamie gesagt, ne, ob du da die Nebenkosten zahlen kannst.
Aber ich finde es geil, wie gierig Bronn ist. Also das ist so in.
Und wie es ihm egal Charakter. Auch ist, wie gierig er ist, finde ich auch gut.
Aber Jamie macht mit Bronn ja genau das Gleiche, was Cersei im Prinzip mit Euron macht. Ne? So, wenn wir den Krieg gewonnen haben, dann kriegst du alles, was du willst. Das ist genau dasselbe Spiel, was Cersei mit Euron macht.
Ja, und Jamie sagt natürlich auch hier, klar haben wir jetzt gerade ganz viel Gold, aber das kriegt er als die Iron Bank, davon haben wir nichts.
Ja.
Und damit sind wir auch schon in der nächsten Szene.
Also ich finde es auch geil, wenn Jamie sagt, das kriegt alles die Iron Bank, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Iron Bank davon gar nichts sieht. Also, das ist so, ich habe so das Gefühl, dass Cersei, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt bei Tycho Nestoris, heißt der, glaube ich, und Cersei.
Der hart verliebt ist in Cersei. Offensichtlich verliebt er sich sofort in jemanden, der ihm ganz viel Geld gibt.
Ja, der ist auch einfach.
Wie er sie anguckt die ganze Zeit. Und dann immer wieder ihr sagt, also wir können das alles da machen. Also ich gebe dir alles Geld, ich mache das alles. Der ist ganz emotional. Eigentlich fast ein bisschen niedlich, wenn es nicht um Geld gehen würde.
Ja, aber er versucht halt auch, Cersei zu beeinflussen mit dem, was er denkt, was sie möchte, dass er ihr halt die Anerkennung gibt, dass sie besser ist als ihr Vater. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er das wirklich ernst meint. Also, weißt du,
aber
das
er
ist so
auf jeden Fall ein bisschen, irgendwie bewirkt er in dem ein bisschen verliebt, weil er ganz aufgeregt ist, weil er jetzt vielleicht so viel Geld, ist ja auch immer wieder dann, also wirklich, wir würden sie, die Iron Bank und die Unterstützung, hast du sicher so eine, also, und dann aber immer so ein Nebensatz, also wenn das Gold dann da ist.
Ja, aber da passiert halt, also es gibt noch diese eine Stelle in dieser Unterhaltung, die ja eigentlich nicht so lang ist, da spricht Cersei auf einmal von der Golden Company und ich habe mich versucht, da noch mal ein bisschen reinzudengeln.
Aber dann lasse ich dich.
Ja, also ich bin da nicht gelesen. Weit gekommen. Ja, ich habe es versucht, aber ich habe auch jetzt sehr viele so Background-Sachen aus dem Buch, so Alt-Shift-X-Videos geguckt und mir geht's gerade so ein bisschen wie Bran, mein Kopf kann das alles nicht verarbeiten.
Aber wir sind froh, dass du trotzdem noch Emotionen zeigen kannst.
Ja, aber ich kann mir inzwischen vorstellen, wie es Bran geht, weil das ist echt, wenn du versuchst, das Wissen selbst, das komprimierte Wissen aus Videos, was aber aus irgendwie 1600 Seiten Buch kommt, ja, dir irgendwie reinzubläuen und das nachzuvollziehen und zu verstehen, du wirst echt kirre im Kopf. Also vor allem, wenn man so wenig Vorwissen hat wie ich irgendwie. Aber diese Golden Company, ist das nicht die Truppe, von denen Daryna Harris ursprünglich kommt? Aber vielleicht du hast dir ja was angelesen, vielleicht erklärst du's.
Also ich habe mir angelesen, wo die herkommt. Ob jetzt Daryna Harris da ist, müssen wir noch mal gucken. Und zwar ist das sozusagen auch eine hier Sellsword, ne? Also
ja.
Eine Söldnertruppe, 10.000 Mann, viele tausend Pferde und einige Elefanten. und die sind dafür bekannt, dass sie auch, ne, das haben die ja immer alle, wie auch die Unsullied, sind dafür bekannt, dass sie besonders gut kämpfen können. Also immer sind solche dann, ich wünsche mir immer irgendwie so, ja, wir wollen uns die und die anstellen, so, die können halt nur so mittelgut kämpfen, dafür sind die bekannt, günstig oder so.
Das ist doch deren Geschäftsmodell, wenn die
ja,
nicht kämpfen
die sind
können, hätten
hübsch
die keinen
oder so. Aber ich finde es halt so gut, dass immer mir alle Sellswords komplett identisch beschrieben werden, weißt du, so. Das sind jetzt die, oder wäre es doch mal irgendwie schön, ja gut, die sind ein bisschen vertrottet und so, aber mit denen ist immer lustig auf dem Schlachtfeld, keine Ahnung. Naja, aber die Golden Company sind dafür bekannt, dass sie keinen Vertrag brechen und ihr Motto ist, unser Wort ist so stark wie Gold, also so, ne?
Mhm.
Ich habe es jetzt mal frei übersetzt und das ist so lustig in diesem Wikipedia-Eintrag, oder in diesem Wiki-Eintrag, dass das eben dasteht, dass das irgendwie, dass sie dafür bekannt sind, dass sie ihren Vertrag nicht brechen, dass sie immer bis zum Ende sozusagen ihren Auftrag ausführen und bla bla bla. Und dann irgendwie gehst du runter zur Geschichte der Golden Company und da ist der erste Satz, sie haben ihren Vertrag mit Mühe gebrochen und keiner weiß warum. Okay, cool.
Läuft. Ja, ich hab,
also die sind tatsächlich für eine Sache bekannt, für die sie dann irgendwie auch wieder nicht bekannt sind, keine Ahnung. Und sie sind aber gegründet von einem Targaryen-Bastard.
Ja, die Blackfyre-Rebellion hängt da irgendwie mit dran, also die mehreren Blackfyre-Rebellionen. Aber da bin ich halt auch, da habe ich so wenig Ahnung von, dass ich da
aber
echt
ist ja auch,
bin.
Also jetzt haben wir erstmal ganz kurz gesagt, wo die herkommen, wer die sind in Essos. Solange die jetzt noch nicht mehr auftauchen, also reicht es jetzt auch erstmal an Info, glaube ich. So, wenn die nochmal wichtig werden, dann steigen wir da schon auch nochmal mehr ein, beziehungsweise wird es da vielleicht auch nochmal eine Sexplanation-Scene geben oder so, wo irgendwer uns deren Geschichte erzählt. Aber ich glaube, für den Moment ist erstmal wichtig, das sind 10.000 Mann, die krass kämpfen können. Hier Olle Ihmchen von, oh Gott, das habe ich nicht mehr gesagt, seit ich 14 bin. Olle Ihmchen von der Iron Bank hatte auch irgendwie gute Connections und wird da mal irgendwie.
Ja. Ja, also es scheint irgendeine Wichtigkeit zu haben, weil sonst hätten sie das nicht mit reingenommen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Aber
ja, es ist ja auch so, weißt du, im Moment verkleinern ja alle Leute sich gegenseitig die Armeen.
Ja.
Also, und irgendwie musst du ja dann mal auch ein bisschen auf andere Ressourcen zurückgreifen. Allerdings, und da kommt vielleicht Euron dann wieder ins Spiel, müssen die Jungs ja erstmal rüber.
Ja.
Aber vielleicht haben die auch eine eigene Flotte, wer weiß.
Ja.
Aber und wie aktuell immer wird es wahrscheinlich 2 Stunden dauern maximal, bis sie dann da sind.
Ich glaube aber tatsächlich, dass zwischen den ganzen Sachen, die wir so komprimiert sehen, einfach teilweise Wochen liegen. Weißt du, selbst innerhalb ja so einer Folge.
Na klar.
Ja,
aber und das muss man sich ja, halt. Kann man aber schlauer machen.
Ja, ich glaube, wir müssen uns das einfach immer wieder vor Augen halten. So. Dass wir halt auch.
Ja, ich glaube das auch, dass das so ist, aber es ist natürlich, wenn man sich entscheidet, die Geschwindigkeit so zu verändern, muss man da irgendwie irgendeinen Anzeiger, finde ich, oder irgendeine irgendwie.
Na, ein paar gab es
so ein
ja.
Bisschen, man muss immer so mittlerweile so ein bisschen lachen und das finde ich eigentlich schade.
Naja, aber es gab ja so ein paar Indikatoren, also wie zum Beispiel die Haare von Elarias Tochter, die halt, als wir sie zuletzt gesehen haben, kurz waren und jetzt, als wir sie quasi in der Euron-Schlacht gesehen haben, halt sehr lang waren. Also die machen schon so ein paar Sachen. Die sind halt nicht und halt hier, ne, also Varys großer Gewichtsverlust ist ja auch, der kommt ja auch nicht über Nacht. Also
ja,
ich glaube,
der
so
ist ja auch nicht in der Serie. Ja, ach, das war ein Gag. Habe ich ganz gut verstanden. Ne? Aber wir sollten weitermachen.
Ja,
weil wir sind ja quasi jetzt in Minute 2 oder so.
Ja, wir sind jetzt fertig mit Tyke und Cersei.
Littlefinger und Bran.
Ja, ey, Littlefinger.
Was ich eine super merkwürdige Szene fand, weil sich mir irgendwie diese beiden Charaktere überhaupt nicht so wie die da gegenüber so nah auf Stühlen sitzen. Und ich dachte so, okay.
Das ist schon wieder so mega creepy von Littlefinger. Der kann doch nicht gleichzeitig versuchen, Sansas Lover zu sein und gleichzeitig eine Vaterrolle für Bran zu übernehmen. Weil das ist ja das, was er ihm irgendwie verkaufen will, weil er halt Bran völlig falsch einschätzt. Also Littlefinger ist total raus aus seinem Game, glaube ich. Der weiß überhaupt nicht mehr, der versucht die ganze Zeit noch zu plotten und Sachen zu starten. Aber ich habe so das Gefühl, der hat so den Touch mit der Situation verloren, weißt du? Irgendwie. Mhm. Der ist,
ja, es ist ja auch, man, also er denkt ja noch am Anfang des Gesprächs, dass er die Oberhand hat und dann mit dem einen Kommentar von Bran, Chaos is a Ladder, ist er ja im Prinzip. Und dann in dem Moment kommt halt Mira rein, deswegen muss er diesen Atem erstmal fangen und dann erstmal raus.
Aber auch warum gibt er, was mich tatsächlich, was Sansa sich ja auch später fragt, warum gibt Littlefinger den Dolch Bran? Also er muss ja damit was bezwecken. Also klar, er will irgendwie Zwietracht sehen, er will irgendwie.
Aber auch auf so eine komische Art, glaube ich, Vertrauen gewinnen.
Ja, das ist aber super, super unklar. Ich denke mal, es wird sich noch aufklären, was er damit bezweckt hat eigentlich.
Ja, ja, der wird ja auch mehrere Male angesprochen, der Dolch. Also irgendwie scheint der noch eine Rolle zu spielen.
Der
also,
ist super wichtig, ja, auf jeden Fall.
Also vor allen Dingen, und das fand ich halt, aber da kommen wir dann später nochmal, wenn die drei Kinder am Baum stehen. Geht jetzt halt wieder so eine Sache los, dass ein Player, also angeblich alles weiß, ne, Bran, aber dann immer nur so einen Satz sagt und man so fragt, okay, was ist denn deine Idee, was du alles erzählst und was nicht? Also das ist so ein bisschen convenient einfach der Story sozusagen nachgeschrieben wird, was er erzählt und was nicht, aber es in sich nicht schlüssig ist.
Ich finde es schon, also gerade jetzt nach dieser Folge, ich fand es halt auch vorher schon okay mit Bran. Also ich war vorher schon mit der neuen Green Three-Eyed Raven Sache, Greenseer Sache irgendwie d'accord. Aber nach der Folge finde ich es halt noch klarer, dass Bran einfach keine Kontrolle hat über seine Fähigkeiten. Er kann auch nicht, er hat zu viel aufgenommen, er hat zu viel gesehen und er kann auch nicht gut steuern. Er hat auch noch nicht alles wahrscheinlich begriffen, was er gesehen hat. Der hat sich halt irgendwie ein Terabyte Geschichte von Westeros draufgeladen in ganz kleiner Schrift. Weißt du?
Ja, frage ich mich halt, ne, ob er quasi an irgendwelche Orte und Zeiten reist, so, ne?
Mhm.
Und dann quasi immer das weiß, was er dann da sieht. Oder ob er einfach mittlerweile alles weiß, was jemals passiert ist, so eben wie diesen Vergleich habe ich letzte Woche schon den ganzen Podcast gehört und du bist schon auch wie dieser Watchman-Typ, dass man sozusagen irgendwie alles auf einmal weiß und dadurch den Kontakt zum Hier und Jetzt total verliert,
ja,
weil man irgendwie überall gleichzeitig ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das. Also es ist so, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Also dass er auf einmal alles gesehen hat, aber das zu steuern und gewisse Sachen konkret anzusteuern und bewusst aufzunehmen und die zu verarbeiten und daraus irgendwie eine Handlung abzuleiten, ich glaube, da ist er noch nicht. Weißt du, das ist einfach zu viel, dazu ist es noch zu frisch. Der hat ja überhaupt, also klar sind die da irgendwie durch den ganzen Norden irgendwie gerobbt, aber ich glaube, der ist einfach noch nicht, der ist noch nicht so weit, der hat es einfach noch nicht so unter Kontrolle, dass er halt ganz bewusst seine Gedanken steuern kann und auch seine Handlungen. Ich glaube, mit seinen Handlungen ist es gerade eh ganz schwierig für ihn
aber was,
selber.
Was mich daran halt wahnsinnig stört, ist, wenn, also im Prinzip sagt er uns ja, und da müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, jetzt so nach und nach von verabschieden, dass er nicht mehr Bran ist.
Mhm.
Aber trotzdem kann er ja nett sein.
Ich glaube,
ich fand das mit Mira echt Horror.
Ja, aber er ist halt nicht mehr, weißt du?
Nee, ich verstehe das schon, aber er kann
glaube,
ja
der
trotzdem
hat keine
irgendwie,
Emotionen
er, weil
mehr.
Er hat sofort verstanden, was sie wollte, weil er Danke gesagt hat.
Ja, aber das war halt so, dass, okay, ich muss jetzt Danke sagen, aber er hat nicht verstanden, was sie eigentlich wollte, weil er, also ich glaube, er versteht das nicht mehr. Er hat keinen Bezug mehr zu der Emotionalität von anderen oder überhaupt auch keine Empathie mehr, weißt du? Und das
okay, also wenn er dann aber nicht bald irgendwas richtig Geiles macht, dann finde ich ihn halt, also und ich verstehe das alles, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich habe auch die Diskussion von Joanna und Dave gehört in Cast of Kings und auch die von Kim und Wolf in Sexy Cripples. Weil die auch unterschiedliche Meinungen dazu haben und aber auch beide, jeweils eine Person, ich weiß jetzt immer nicht, wer, dabei haben, die sagen, sie finden es eigentlich gut, dass der jetzt so ist, weil das ist halt eine ganz neue Ebene und eine ganz neue Sache und der ist, die Aufgabe, die er hat, ist halt so overwhelming auch, dass er da eben sich mit diesen menschlichen Emotionen, da ist er raus, so ein bisschen, ne? Ja. Weil er hat ganz andere Sachen jetzt am Start. Und das finde ich auch okay, das verstehe ich auch und da habe ich auch nichts dagegen, weil wir haben jetzt alle nicht so krass an Bran gehangen, der ja auch irgendwie 2 Staffeln irgendwo im Schnee lag oder so. Aber trotzdem kann es dann passieren, dass wenn er jetzt weiter so apathisch ist, ohne dass jetzt irgendwie demnächst er mal irgendwie was beiträgt, dass ich dann trotzdem genervt von ihm bin. Weißt du, was ich meine?
Ja, der wird da was beitragen und ich glaube, er hat damit in dieser Folge auch schon angefangen. Aber lass uns kurz noch bei, also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das passiert. Und ich glaube, das passiert jetzt auch schon. Lass mal ganz kurz noch bei Mira bleiben, weil dieser Satz, dass sie und wie sie den sagt, also sie sagt ja, you died in that cave, als sie so diesen Moment der Erleuchtung hat, was da eigentlich passiert ist und warum Bran so ist, wie er ist, sie sieht richtig erleichtert aus. Also sie hat das gecheckt in dem Moment und ich glaube, das ist das, was wichtig für uns ist. Sie hat's gecheckt, sie bedauert das, aber sie ist, glaube ich, die Erste, die verstanden hat, weil sie halt auch dabei war, was mit Bran passiert ist. So.
Aber natürlich hat sie dafür recht lange gebraucht, weil sie danach noch monatelang zusammen war.
Ja, ja, aber sie erlebt es ja jetzt erst, glaube ich, so bewusst, wie, also
das ist
ich
ja
glaube,
auch für uns
nicht,
jetzt, ja. Also dass wir dabei sind, ja. Wenn sie das.
Und was ich total spannend finde, sie geht zu Howland. Sie geht zu Howland Reed. Werden wir Howland Reed sehen? Ich bin ganz aufgeregt. Weil das
wieso sind wir da aufgeregt? Was ist mit,
weil,
ach so, das ist ja der Typ mit den, der Einzige, der noch dabei war mit Ned, ne?
Stimmt. Genau, und der kann das halt, das
was
ist ja das
Tower of Tears? Nee, wie hieß der?
Tower of Joy, oder?
Ich glaube, ich habe gerade an den Tränenpalast in Berlin gedacht.
Ich finde das super spannend. Und das war ja schon immer irgendwie das Coole an Jojen und Mira, dass sie halt Reeds sind und dass sie halt entweder Wissen haben können, was sie aber scheinbar nicht haben, aber Howland hat es. Und aus irgendeinem Grund hat sich Howland entschieden, auf seinem Floß alleine irgendwie durch die Welt und sich überhaupt nicht zu kümmern, um was da
der
passiert.
Der Blackfish von des Nordens.
Das ist echt. Aber ich bin da echt dolle aufgeregt. Ich glaube nicht, dass das jetzt früh passiert, also dass es jetzt gleich nächste oder übernächste Folge dazu kommt, dass sie nach Hause kommt, aber ich glaube, wir werden Mira auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Und mit ein bisschen Glück halt Howland. Das wäre echt cool. So, jetzt bin ich durch mit Mira und Bran.
Gut, dann habe ich jetzt hier zu stehen Arya-Ausrufezeichen.
Oh, also, mal ab von diesem unfassbar geilen Shot auf Winterfell mit ihr auf dem Pferd. Das Pferd mit diesem unfassbar schönen Schweif. Insgesamt, dann kannst du direkt was zu der Szene sagen. Ich will nur sagen, dass die ganze Scenery, die ganzen Landschaftsaufnahmen in dieser Folge extrem geil waren. Es gefällt mir die ganze Staffel schon gut und visuell ist die Serie ja sowieso ganz weit vorne. Aber
ja, wir dürfen jetzt vor allen Dingen mal ein paar Sachen sehen, weil das Geld dafür da ist.
Ja, und es sieht echt einfach alles so geil aus. Die ganzen Einstellungen gefallen mir so, so gut. gerade diese Landschaftseinstellung, weißt du, diese ganz großen Totalen, wo du halt irgendwie alles sehen kannst, das sieht einfach hammergeil aus.
Ja, weil man auch mal so eine Idee kriegt von diesen Weiten und von was das eigentlich da für eine Atmo ist und so. Also
ja.
Ich glaube, die ersten zwei Staffeln, auch weil ich da vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht habe, dachte ich irgendwie, Winterfell ist so ein großes Haus mit so ein bisschen Brettern drumherum.
Ja, so dieser eine Innenhof, wie Castle Black, das ist doch derselbe Innenhof. Genau, die haben den noch recycelt, genau. Das ist doch derselbe Innenhof.
Stimmt.
Stimmt. Aber jetzt kannst du gerne.
Ja, da wird oben viel so auf dem Balkon rumgehangen und unten wird gekämpft. Also im Prinzip.
Das ist genau das Gleiche. Die ziehen einfach denen andere Sachen an und dann zack, ist es nicht mehr Castle Black, sondern Winterfell.
Aber wir hatten ja diese Szene auch schon mal, als Arya Katzenjagen war, dass sie nicht wieder reingelassen werden sollte in den Burgfrieden hier, in den
Red Keep.
Genau. Weil sie, ja, genau, du bist. Und dann hat sie, glaube ich, die gleiche Sache gesagt. Ich glaube, sie hat genauso gesagt, ja, klar, ihr könnt mich jetzt draußen lassen und riskieren, dass ihr richtig rund gemacht werdet. Oder was soll ich denn, wem soll ich denn mal tun? Nehmt mich mal mit rein und fragt. Und dann ist sie weg.
Ja, das ist ein super Callback. Das hat die Folge sowieso ganz viel gemacht, ne? Irgendwie immer so kleine.
Das machen die gerade in jeder Folge, finde ich. Also
ja, ich mag das aber.
Echt,
weil das die halt so das Gefühl
Gegenteil
gibt.
Von Lost.
Ja, aber es gibt einem halt so das gute Gefühl, dass es halt wirklich alles rund ist und in sich geschlossen und weißt du, dass die Sachen halt, die wir irgendwie die ganzen Jahre jetzt in uns reingesogen haben und jede Szene uns angucken und so, dass es halt alles auch einen Wert hat für uns hinterher. Also es wird halt bezahlt, dieses genaue Aufpassen. Schon ganz cool.
Ja, das stimmt. Ja, also Arya und Sansa sehen sich, also beziehungsweise Sansa kriegt irgendwie eine sehr kryptische, naja, aber nun ist sie weg Nachricht und weiß dann aber zum Glück sofort genau. Und trifft dann Arya unten in der Krypta, Kryptos, ja. Kryptonium. Und ich fand die erste Begegnung etwas enttäuschend, aber dann die zweite Umarmung habe ich dann geglaubt.
Ja, die erste ist halt, Sansa. Nö, Sansa ist da sofort dabei.
Nee, den beiden so, wie die Situation jetzt gerade ist, ja, weil sie stimmt. Einfach sich ja auch lange nicht gesehen haben und erstmal, das ist ja auch etwas overwhelming, wie man so sagt.
Ja, aber ich glaube, Sansa ist schneller dabei. Also ihre erste, ich nehme Sansa auch die erste Umarmung ab. Arya ist halt irgendwie, wirkt halt noch so wie, oh Gott, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mit der Situation
aber das ist so
anfangen
lustig,
soll.
Weil Sansa geht rum und umarmt Geschwister, die alle erstmal unterwegs sind.
Na, ich glaube.
Sansa muss an ihrem Umarmen-Gameplay.
Ich glaube, als Arya ist einfach echt überfordert.
Ja, Arya ist ja auch gar nicht mehr gewöhnt, Gefühle zuzulassen oder zu zeigen. Die musste einfach jetzt 6 Jahre lang super hart sein.
Ja, und immer auf sich alleine gestellt und keinem Vertrauen und nichts. Und jetzt ist sie auf einmal wieder zu Hause. Das muss total krass. Und das macht die Folge, finde ich, halt echt gut. Diese innere Gefühlswelt irgendwie zu zeigen von allen. Das sind auch, die spielen es halt auch geil. Also, weißt du, gerade die
aber
Kinder irgendwie, man kann
total,
denen das so ablesen an den Gesichtern, was gerade in ihnen vorgeht. Und das macht großen Spaß zu gucken.
Ja, es ist halt aber auch vor allen Dingen echt schön zu sehen, dass sie dann doch noch lächelt und sich ehrlich freut. Und auch als sie kurz sagt, dass Brenda ist, kurz bevor sie dann sagt.
Aber auch wieder dieses creepige Lachen, so das ist meine Liste mit Leuten, die ich umbringen will.
Ja.
Nee, Scherz, Quatsch, gar kein Problem.
Ja. Nee, bei mir ist alles gut gekommen. So. Und bei dir, was? Lange Geschichte, bei mir auch gut.
Aber wie sie halt auch beide feststellen, dass sie überlebt haben und irgendwie trotzdem noch Sansa und Arya sind, das kommt halt irgendwie in der Szene echt gut raus, weil die haben sich das letzte Mal gesehen, irgendwie in der ersten Staffel. Die haben sich seit 5 Staffeln nicht gesehen und trotzdem nehmen sie sofort so wieder ein bisschen so ihre Rollen ein, nur halt erweitert mit dem, was sie erlebt haben.
Das letzte Mal haben die sich, glaube ich, am Tisch gestritten, als Ned irgendwie wollte das jetzt alle schnell packen.
Ja, zumindest ist das letzte, wo wir sie gesehen haben. Ja, wahrscheinlich ist auch das letzte, wo sie sich gesehen haben. Das stimmt. Stimmt. Ja. Das ist so krass, ne? Und dann verändern die sich so heftig. Also, ich meine, selbst Sansa hat ja eine unfassbare Entwicklung hinter sich. Nicht nur das alles, was sie erlebt hat, die ganzen Grausamkeiten und das ganze Drama, aber sie hat sich ja auch menschlich wahnsinnig weiterentwickelt. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie halt voreinander stehen und irgendwie feststellen, dass der Steinmetz nicht so aussieht wie Ned und dann, dass sie beide aber feststellen, dass sie beide überlebt haben, das ist so ein sehr schöner Sansa Arya Moment irgendwie mit dem ganzen Einstieg, dass Arya sagt, muss ich dich jetzt Lady Stark nennen? Sansa so, ja.
Yeah,
das ist halt total gut. Das ist so Sansa und Arya, wie sie früher waren. Das ist halt super, super schön gelöst. Ich mochte das alles. Und auch dieser ein bisschen dramatische Blick von Sansa, dass Bran wieder da ist. Und Arya sich voll freut und dann so, warum guckst du so? Warum? Was ist das mit deinem Gesicht?
Und dann geht er zu Bran, der wenigstens bei Arya gelernt hat, dass er wenigstens zurückumarmen kann, auch wenn sein Gesicht tot bleibt.
Ja, ich glaube, er lernt gerade damit, tatsächlich damit umzugehen und was von ihm erwartet wird und das quasi fake it till you make it, weißt du? So.
Ja. Manchmal habe ich übrigens das Gefühl, dass ich so ein bisschen Ivan bin und du Red, weil ich mache irgendwie andauernd Gags und du reagierst dann aber total ernst darauf, weil die Gags halt einfach nicht so gut sind.
Was? Nein! Oh Mann, ich lache so oft über dich. Ich versuche halt irgendwie nicht mehr, weil ich
nein,
das Gefühl habe,
lustig,
die Leute...
Nein, aber es ist lustig, wenn ich dann so sage, ja, nee, sie hat ja mich zurückgehört, ja, das ist weil, also... einfach immer so schön.
Es ist halt, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich alle nerve, weil ich halt grundsätzlich ja immer lache, wenn du redest. Und
nee, ich habe so das Gefühl, dass es dann in dem Moment so ein bisschen unangenehm ist, weil mein Witz tatsächlich dann so gar nicht so, also dass die Leute, dass ich dann so denke, okay, habt ihr gerade wirklich gedacht, dass ich das...
Sorry,
egal.
Ich kicher jetzt einfach. Oder ich lege so ein Kichern drunter, ich nehme mir so einen eigenen Laugh-Track auf und dann packe ich den drunter.
Also im Prinzip zeigt...
Ey, ne? Genau dasselbe.
Ich will einfach nur weiterkommen, weil
ja,
diese Folge
gut.
wird, glaube ich, tatsächlich, also wenn ich jetzt sehe, wo wir sind und wie viele Minuten wir schon haben, die längste, die wir gemacht haben.
Nee,
und
wir sind gleich durch, da kommt ja nur noch die Schlacht.
Wir sind
alles
doch
gut.
Keinen Fall durch. Ich habe noch so viele Notizen, du Trottel. Gibt's ja wohl nicht. Ja, wir sind gleich durch, das ist hier gar nichts mehr. Auf jeden Fall geht's kurz um Arya's Sister, von der weiß Bran. Und Bran sagt auch, als sie über den Dolch reden, jemand sehr Mächtiges wollte mich tot sehen. Deswegen hat man irgendwie schon das Gefühl. Und ich dachte in dem Moment, warum sagst du denn nicht wer? Also, weil das weiß er dann ja bestimmt auch.
Vielleicht,
und er sagt,
vielleicht
dann, ist
weiß
nicht
es
wichtig.
Halt nicht.
Und
ja,
naja, sowas nervt mich jedenfalls.
Ich weiß nicht, ob er tatsächlich das so alles so genau steuern kann. Aber ich glaube, dass er zum Beispiel, dass er Arya den Dolch gibt, ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Er weiß, dass sie ihn haben muss, weil sie ihn entweder benutzt oder jemandem geben muss. Und
ja, es ist ja auch, also gerade im Zusammenhang, es ist ja sicher auch kein Zufall, dass sie über die Liste reden und sie dann den Dolch kriegt. Also
ja.
Vielleicht bringt sie Littlefinger um. Ist der auf ihrer Liste? Nee.
Nee, Littlefinger ist nicht auf ihrer Liste.
Aber der müsste ja eigentlich ganz poetisch von diesem Dolch sterben.
Das wäre geil, ne? Und dann
ich glaube, mittlerweile fände es einfach jeder insgesamt geil, dass Littlefinger stirbt. Also ob der sich jetzt die Pest holt oder einfach über ein blödes Stück Holz stolpert und sich das Genick bricht, ist mittlerweile einfach egal. Ach, Littlefinger, ja, der ist gestern unter die Kutsche gekommen. Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall total schön, nach dieser Szene am Baum die drei Kinder so auf den Hof laufen zu sehen.
Ja, es wirkt halt für einen kurzen Moment normal, bis auf Littlefinger, der von oben schon wieder so creepy guckt.
Na, man ist halt sehr aufgeregt, weil wir alle wissen, was das bedeutet. Und Brienne und Pot sind dann so ein bisschen wir, die dann so ganz verliebt den dreien hinterher gucken. Oh, wäre das ziemlich toll und so. Catelyn wäre stolz auf dich.
Aber was ich auch als Bran sagt, das ist, der steht auf ihrer Liste oder so. Oder Cersei stand auf ihrer Liste oder steht auf ihrer Liste, guckt Arya wirklich so wie so ein kleines Mädchen zu Sansa rüber, die gerade beim Lügen ertappt wurde. So, du hast doch gesagt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ah,
genau.
Scheiße.
Ja, weil sie dann so ein bisschen, okay. Aber dann fragt sie so, was für eine Liste, wer steht da drauf? Ja, auch sind alle fast tot. Und dann lächeln die beiden so und ich so, okay, cool.
Ich glaube, ich
mache die Liste jetzt zu zweit weiter.
Ja, ich weiß, ich bin mir da gar nicht so, ich habe auch überlegt, ob Sansa das jetzt als Asset betrachtet, weißt du, als was, was sie benutzt, also, ne, wo sie sagt, okay, das ist cool, dass Arya da ist, wenn die irgendwie sowas kann. Ich glaube, da ist Sansa aber noch nicht. Ich hatte so erst den Eindruck, dass sie das fragt, wer auf ihrer Liste steht, um zu wissen, ob sie selber drauf steht, weil die beiden halt nicht also nie gut miteinander waren. Bis jetzt. So. Und finde aber Sansas Frage total spannend und auch ihre Reaktion, weil sie ist gleichzeitig irgendwie gecreept irgendwie von ihren beiden Geschwistern. Weißt du, alle kommen nach Hause und alle sind irgendwie magisch und verrückt. Was ist denn da los?
Ja, das stimmt.
John ist von den Toten wieder auferstanden. Bran ist jetzt irgendwie ein Rabe.
Und dass sie bestimmt jetzt abends irgendwie sich so eine Kammer zurückruft und an der umarmen übt. nächste Szene.
Ja.
Girl Talk on Dragonstone.
Ja.
Missandei und Daenerys quatschen mal so ein bisschen, was da genau gelaufen ist mit Grey Worm.
Es ist einfach nur Knick-Knack, Fragezeichen, ja. Und fertig, oder? Also.
Nee, es ist Knick-Knack und die Antwort ist Knick-Knack. Und dann mal so, okay, weiter geht's. Jetzt bringen wir wieder Leute um. Ja, es ist einerseits kurz verwirrend, andererseits aber auch irgendwie gut zu sehen, dass das noch Menschen sind. Obwohl ich mich da gerade auch sehr weit aus dem Fenster lehne, aber also.
Aber ich finde, also ich fand das tatsächlich auch nicht.
Weil Mensch wird, glaube ich, gar nicht aufgezählt in den 2,5 Stunden Titeln von Daenerys.
Ja, aber ich fand das auch gerade wichtig, um irgendwie, also dass es A nicht unangesprochen bleibt, weil sonst wäre das wirklich nur so eine Sexszene für nix gewesen, weißt du, sondern das ist halt irgendwie, das wird halt aufgegriffen, das bleibt halt dabei irgendwie, es ist halt offensichtlich irgendein emotionaler Punkt, der sich hoffentlich noch lohnt. Und es ist halt auch tatsächlich.
Ich glaube nur, wir hoffen da zwei verschiedene Dinge. Aber ich finde gut zu sehen, dass Daenerys quasi, also ich, und das ist wahrscheinlich auch der Sinn dieser Szene, dass sie quasi noch lächeln kann und dass auch zwischenmenschliche Dinge in diesem großen Spiel immer noch für sie auch irgendwie, für den Moment zumindest, ihre Emotionen entlocken.
Ja. Ja.
Aber dann kommt ja eigentlich die viel wichtigere Szene. Mit John und Danny in der Höhle.
John geht schon wieder mit einer Frau in die Höhle und will ihr was zeigen.
Mhm.
Ey, Mädchen, ich zeig dir mal was.
Ich zeig dir mal was in der Höhle. Komm mal alleine mit.
Du kennst halt die Geschichte von mir noch nicht, aber ich und Höhlen und Frauen, wir haben da so ein Ding.
Ja, ich weiß zwar nichts, aber Höhlen. Ja, also sind in der Höhle und im Prinzip werden jetzt hier zwei Sachen uns auf, finde ich, recht plumpe Art gesagt.
Okay.
Die erste ist Staring Contest und offensichtlich ist da doch was zwischen den beiden. Die zweite ist.
Es ist zumindest im Bereich der Möglichkeiten.
Genau,
da lasse ich mich
auch
ein.
Möglicher geworden, sagen wir mal so.
Ja.
Und die zweite ist, 6 Figuren an der Wand überzeugen Danny davon, dass die Geschichte wahr ist.
So. Ich glaube, dass Danny das auch vorher nicht abgetan, also nicht komplett abgetan hat.
Nee, natürlich nicht. Aber machen halt so einen Eindruck auf sie, dass sie sozusagen in dem Moment ihm ein Versprechen macht, mehr oder weniger. Und ich verstehe die Szene auch total und ich finde es auch irgendwie cool gelöst, einigermaßen zumindest. Aber trotzdem ist es mir ein bisschen zu convenient irgendwie und wie die dann auch so mit den blauen Augen und so, dann dachte ich so, nee, okay. Aber was ich mich gefragt habe, und das weißt du vielleicht, weil irgendwie bin ich mir da gar nicht sicher, ob ich Buch und Safe verwechsle, ist, wussten wir schon, dass die Menschen und die Children of the Forest gegen die White Walker gekämpft haben?
Weiß ich zusammen? Nicht mehr.
Ich wusste das. Aber ich weiß nicht, ob ich es aus den Büchern weiß oder ob das jetzt quasi ein Serien-Reveal war oder ob ich es schon wusste.
Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Allgemeinwissen auch in der Serie, weil Daenerys da gar nicht so erstaunt. Also Daenerys weiß ja auch von den Children of the Forest und von den ersten Menschen. Und ich glaube, dass es. Ich weiß halt nicht, ob sie das so ein bisschen wie so eine Geschichte von Old Nen abgetan hat, weißt du? Ob das halt so Sagen sind und jetzt stehen sie auf einmal an einem Ort und ich glaube, das ist das, was die Szene eigentlich macht. Die stehen jetzt an einem Ort, wo John drauf zeigen kann und sagt, pass mal auf, du hast das alles schon, du kennst die Storys genauso gut wie ich, die sind wahr. Das ist alles so, das war, sagt er ja auch, ne? Es ist wahr, es war schon immer wahr, der Feind ist, den gibt es und das ist der Beweis. Sofern er es nicht selber rangemalt hat. Es gibt ja diesen geilen, ich habe heute irgendwie so einen geilen Comic gesehen oder was, wie John Davos fragt, sag mal, hast du Kreide? Und dann die nächste Szene quasi, er geht mit Danny in die Höhle.
Sieht sehr sauber aus, muss man auch mal sagen, dafür, dass das schon da sehr lange war.
Aber es
ja,
ist
ja, klar, also, ja, also es ist mir schon, wie gesagt, ich habe auch gar nichts dagegen, wie das jetzt so am Ende gemacht wird, weil ich finde es schon schön, wenn es insofern vorwärts kommt, dass dann noch was passiert, was sozusagen wie eine zweite Meinung ist, ne, zu diesem Thema. Und diese alten Zeichnungen sind ja das, was dann am Ende eine zweite Meinung ist, die Danny jetzt nicht unbedingt was sie vorher nicht geglaubt hat, glauben machen, sondern einfach nur sozusagen das verstärken und sie dann in die Richtung schubsen, dass sie sich da doch vielleicht drum kümmern sollte.
Ja, aber sie sagt ja auch im Prinzip nur Benthany und dann machen wir den Quatsch vielleicht, aber
ja, ich hoffe, dass er das nicht macht.
Ja, es ist halt, sie macht halt was, es ist auch wieder so ein Callback, sie sagt doch diesen Satz, ach shit, ich habe mir nicht aufgeschrieben, großer Fehler, ist ihr Überleben nicht wichtiger als dein Stolz? Und das ist was John genau, zu Mans Raider
genau,
gesagt
und
hat.
Volk, ja, genau.
Ja.
Und ja, ja, na klar, also sie drückt ja, also wir kennen ja unseren Jonny Snow. Ja. Sie drückt ja die richtigen Knöpfe. Also, ne? Irgendwie, weil sein Stolz ist ihm natürlich nichts wert, er will sein Volk beschützen. Das Einzige, was ihn aktuell noch davon abhält, weil eigentlich ist es ihm scheißegal, ist, dass er genau weiß, wenn er das jetzt macht, hat er zu Hause ein Problem.
Ja.
Und weil die einfach nach dem ganzen Scheiß, der so passiert ist, so froh sind, dass sie jetzt wieder ihren König haben, ihr Nordzeug, bla bla bla. Und das weiß John, so schlau ist er ja. Und deswegen kann er das jetzt nicht so einfach machen, aber sein Stolz ist ihm natürlich überhaupt nicht viel wichtiger als sein Volk, im Gegenteil. Nee. Er würde, wenn er wüsste, das ist eine Lösung, womit alle happy sind, würde der alles machen. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange hält er noch aus, kommt dann als nächstes vielleicht doch eher eine Hochzeit aufs Tablett als so ein Knee-Bending. Wie auch immer so, ne? Also das muss man jetzt irgendwie sehen, wie das so weitergeht. Und jetzt wird es auch langsam etwas komödiantisch, wie oft sie das von ihm will. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Running Gag wird und dass sie sozusagen nachts irgendwie vor seinem Bett steht, wenn sie oder so hinter einem Vorhang vorkommt oder sich abseilt oder plötzlich irgendwie in einer Toilette hinter ihm steht oder so.
Also oder immer morgens beim Frühstück sowas, jedes Mal, bevor er irgendwie einen Kaffee kriegt, so.
Ja, oder das Rührei liegt so in der Form von den Buchstaben. Genau. Das könnte man schon ganz gerne Running Gag draus machen, ja. Genau. So. Und jetzt genau. Aber im Prinzip, und dann kommen sie halt aus der Höhle raus. Also das war jetzt erstmal wichtig erstmal, dass wir alle ganz viel Dragonstone gesehen haben und er ist happy, weil es ist so viel. Mhm. Und und dann, jetzt kommt, glaube ich, die Szene mit Tyrion, ne?
Ich weiß, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, die kommen einfach nur raus und Tyrion sagt irgendwie, ist Kacke gelaufen.
Ja, doch, dann, also ich glaube, da ist.
Nee, du hast recht, ich glaube, das passiert noch da, dass Daenerys auf Tyrions Rat gerade nichts mehr gibt und von Jon wissen will.
Ja, und vor allen Dingen Tyrion hinterfragt, warum er nicht will, dass sie Dinge tut.
Mhm.
Und ob doch vielleicht seine Verbindung zu seiner Familie größer ist, als er dachte.
Ja.
Und sie deswegen vielleicht, ich muss jetzt mal gehen, hat aber nichts für euch zu tun. Und sie vielleicht deswegen, also er vielleicht auch, also ich glaube, sie unterstellt ihm nicht per se Boswillen, sondern dass er vielleicht sozusagen doch nicht so ganz sich von seiner Familie lossagen kann.
Und deswegen vielleicht
und
nicht,
natürlich
ja, ja, dass er vielleicht nicht ganz unvoreingenommen ist.
Ja, genau. Und dann fragt sie halt kurz John, was ja per se erstmal nicht so dumm ist, weil insgesamt finde ich ja gut, dass sie jetzt über die Jahre gelernt hat, sich Ratschläge anzuhören, so, dass das für sie eine Sache ist. Und John sagt ja auch was sehr Schlaues.
Ja, also er gibt ihr keinen Kriegsratschlag, sondern bekräftigt im Prinzip, aber mit seinen eigenen Worten, ohne jemals dabei gewesen zu sein, wie Tyrion das sagt, dass halt, also bekräftigt Tyrions Ratschlag, dass sie verliert, wenn sie jetzt anfängt, Häuser und Burgen abzufackeln.
Genau, weil sie dann die sozusagen, sagt er irgendwie, ne, dieselbe beschissene.
Ja, bis dieselbe Scheiße nochmal wie, ja,
ja,
genau. Ja. Und das ist auch interessant für den Rest der Folge, also für die Entscheidung, die Dany dann ja später trifft.
Ja. Und sie trifft ja tatsächlich eine Entscheidung, die total Sinn macht, dann daraufhin.
Ja, ja.
So, sie will halt brennen, aber.
Anders.
Vielleicht sollte man tatsächlich die Zivilisten noch ein Stück weit verschonen. Genau, und jetzt sind wir, glaube ich, wieder in Winterfell, ne?
Genau.
Jetzt kämpfen Arya und Brienne.
Das ist so eine tolle Szene, die so viel auch über die Charaktere irgendwie sagt. Und es sieht halt auch einfach geil aus, wenn diese unfassbar große Gwendolyn Christie gegen die winzige Maisie Williams kämpft. Und die aber dafür halt einfach wahnsinnig schnell ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da viel gedoubelt wurden, beide. Ich habe da auch beim zweiten Mal noch mal genau hingeguckt. Das sah schon so aus, als würden die das hauptsächlich selber machen, die Kampfszenen. Ja. Was ich sehr cool fände. Und auch beiden zutraue auf jeden Fall. Also Maisie Williams hat, glaube ich, genug gekämpft in den letzten Staffeln.
Ja, das stimmt. Was mich an der Szene verwirrt hat, aber da ist jetzt eine da war ich jetzt weit weg. Was mich an der Szene verwirrt hat, und es ist jetzt, glaube ich, eine Mischung aus, ich habe das heute früh irgendwie verzwinkert und jetzt vorhin nicht noch mal bis dahin geschafft, ist, dass ich rausgekommen bin und nicht wusste genau, fand Sansa das jetzt blöd?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also Sansa wirkt auf jeden Fall irgendwie irritiert und Littlefinger reagiert auch
dementsprechend. Und sie geht ja auch weg,
ne? Ja, genau, sie geht weg. Littlefinger reagiert auch dementsprechend. Ich weiß nicht, ob Sansa vielleicht einfach nur irritiert ist, weil alle ihre Geschwister, also wie gesagt, immer noch alle ihre Geschwister irgendwie weird sind und nicht mehr sie selbst oder das, was sie kannte. Und
Littlefinger aber ist sie ja auch nicht.
Nee.
Also, aber sie ist Arya halt scheint, ist ja wenigstens noch ein Mensch irgendwie. Und ich fand es jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass sie in 6 Jahren kämpfen gelernt hat. Also sie weiß ja, dass Arya im Prinzip alleine weg war. Also so. Ne, und ich dachte, also jetzt einfach, wenn man mir erzählte, ja, und Arya kämpft und Sansa kriegt es mit, wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass Sansa das cool findet.
Ja, vielleicht tut sie es auch und will Littlefinger das nicht spüren lassen? Vielleicht hat sie einen Plan. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur überfordert. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, sie wäre irgendwie sauer oder irgendwie, weißt du, so, ich glaube, Irritation war so das, was ich daraus gezogen habe. Ich bin gespannt, was da nächste Folge passiert, weil, das bestimmt spannend wird, was die beiden, also Arya und Sansa daraus machen aus ihrer Situation und dem, was sie eigentlich brauchen und wollen beide.
Ja.
Ich habe ein bisschen Bammel, ja, wenn der Hound wirklich in Winterfell ankommt. Weil ich glaube, Sansa wäre eher dem Hound positiv zugewandt, weil er sie gerettet hat. Und Arya ist immer noch sauer wie ein Maika. Mhm. Und Arya rechnet ja auch gar nicht damit. Sie glaubt ja, dass der Hound tot ist.
Ja, ja, stimmt.
Alle glauben das, glaube ich, aber.
Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Konfliktpotenzial in Winterfell. Eine Sache, die mich. Ja?
Nee.
Die mich beschäftigt und die ich mal auch erklärt haben will. Ist immer, wenn aktuell was auf Winterfell passiert, ne? Irgendwie Arya kämpft, irgendwas mit den Raben wird erklärt, egal was, Littlefinger ist ja überall dabei, also der ist ja der Schatten.
Total nervig, ey, ich würde so ausrasten.
Und egal an was für einer Situation, also egal was passiert, immer wenn wir etwas Neues erfahren, was auf Winterfell passiert, wird am Ende der Szene Close-up Littlefinger, wie er so leicht lächelt. Und ich frage mich jetzt so langsam, was ist denn jetzt damit? Freut er sich einfach über alles, was passiert? Kann er alles nutzen? Ist dieses Lächeln vielleicht auch eine Art Frustration? Was bedeuten diese ewigen Close-ups auf Littlefinger, wenn da nicht bald mal irgendwie eine Sache ist, die sich daraus ergibt? Und jetzt hat er schon wieder so gegrinst, als Arya gekämpft hat. Will er sich jetzt an die ranschmeißen oder was? Ist er jetzt unsicher, welches Geschwisterkind er irgendwie... Ach,
also dieses eine Grinsen ist, glaube ich, bezieht sich, glaube ich, auf Sansas Reaktion gegenüber dieser Situation. Deswegen weiß ich auch nicht, ob Sansa da nicht vielleicht einfach was, quasi Littlefinger immer was zeigt, was das Gegenteil von dem ist, was sie gerade fühlt. Vielleicht ist sie so schlau, weißt du, dass sie ihn einfach...
Ich ehrlich gesagt nicht
zu. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl, Sansa hat einen Plan mit Littlefinger, was ja auch in anderen Reviews und Podcasts immer wieder auftaucht, ist, dass wir in der ganzen Staffel jetzt schon mehrfach John Royce gesehen haben, ein Lord aus dem Vale, der Vater von Waymar Royce, der in der ersten Folge dieser furchtbare, arrogante Typ, der gleich in der ersten Szene stirbt, in den ersten 15 Minuten der ganzen Serie. Weißt du, der mit den beiden anderen Typen da hinter die Mauer geht und so arrogant ist.
Ah ja.
Und die Vermutung in mehreren Podcasts ist dadurch, dass John Royce immer wieder Sprechrolle kriegt und immer wieder Text kriegt und immer wieder im Bild ist und immer wieder dabei ist. Das ist dieser etwas dickere, weißhaarige, der regelmäßig auftaucht, dass der möglicherweise Littlefingers Rolle im Vale übernehmen könnte und dann quasi das Vale leitet. Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich auch Littlefingers Tod nicht mehr so weit weg. Und ich kann mir, also unter Umständen, ich würde Sansa zutrauen und ich fände es halt geil, wenn sie die ganze Zeit schon einen Plan hatte und einfach nur, oder zumindest eine Idee hat, vielleicht noch keinen Plan, aber nach einer Gelegenheit sucht, wie sie das löst. Aber sich halt deswegen auch Royce irgendwie nahe hält, könnte ich mir vorstellen. So.
Längste Folge der Welt.
Davos. Nein, wir sind gleich durch. Davos hat einen Clown gefrühstückt.
Ja, ja. Davos sagt jetzt erstmal, also irgendwie Jon Snow redet über das große Herz von Daenerys und Davos sagt, ja, da guckst du ja auch oft genug immer drauf.
Und dann sagt er gleich, Und dann sagt er auch gleich als nächstes, speaking of good hearts. Und wir sehen ja, Missande.
Genau. Also, das ist Missande. So. Genau. Und dann erzählt Missande nochmal, was für die beide wichtig ist, nochmal zu erfahren, dass sozusagen Daenerys wirklich eine tolle Königin ist und alle, die dabei sind und diesen weiten Weg gemacht haben, total freiwillig bei ihr sind, dass sie Sklaven befreit hat. Bla bla bla, also dass Jon Snow sich noch ein bisschen mehr in sie verliebt. Und Davos sagt dann am Ende, oh, ich überlege, ob ich vielleicht jemanden ihr folgen sollte. Der ist okay, echt. Davos. Aber heute ist vielleicht die Gag-Schublade dann auch ausgeleert. Also der scheint echt Dragonstone, da das blüht er gut. Echt auf. Ja, ja. Also zu Hause ist gut. Egal, ob seine Söhne alle tot sind, scheint ihm echt so ein bisschen bewusst zu sein. Aber er macht da richtig ihn auf Dufte.
Was ich total spannend finde an der Szene ist, dass Missandei durch ihre Erzählung von Nas, die das ganze Konzept Ehe, Kinder, Thronfolge, Bastards irgendwie super in Frage stellt. Und das passiert, glaube ich, nicht von ungefähr. Weißt du, dass halt auch, also dass ja. John und Davos irgendwie merken, okay, es geht halt auch an, also es gibt andere Gesellschaftsformen als unsere. Und ich war echt froh, dass es endlich mal jemand sagt, dass diese ganze Kacke eigentlich Quatsch ist. Weißt du, dieses, dann muss irgendwie der Bruder, ach nee, der Bruder geht nicht. Und dann, ach, der hat noch einen Bastardsohn, da vielleicht der, nee, ach, lass uns die mal irgendwie schlau verheiraten. Weißt du, dieses ganze, diese ganzen Überlegungen einfach Schwachsinn sind, wenn man einfach gute Anführer hat, die denen ernsthaft was an ihrem Volk liegt und liegt. Und ich glaube, also und das trifft ja sowohl auf Danny und auf John zu. Beide wurden auserwählt von ihren Leuten quasi. Keiner von denen hat einen legitimen Anspruch auf das. Also auch wenn Danny immer noch glaubt, dass sie tatsächlich einen Anspruch auf den Thron hat. Aber letztendlich wurden sie halt von ihren Leuten gewählt aufgrund der Person, die sie sind und aufgrund ihrer Taten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Game of Thrones, diese ganze Geschichte sich so hin entwickelt zu so einer Demokratie, weißt du? Dass halt letztendlich diese, wenn wir das alles überstehen und die White Walker nicht gewinnen, was ich noch nicht für gesetzt halte, also ich find's eigentlich sogar ganz cool, weißt du? So die ganze Zeit so drauf hingearbeitet, auf diesen Kampf Menschen gegen White Walker und am Ende gewinnen die White Walker und wir sitzen alle da und sagen, was?
Ich glaube, ich ganz geil. Auf jeden Fall George R. Martin zuzutrauen.
Ja, aber wenn die das, also wenn die Menschen das überstehen,
und dann
glaube ich, dass es einen Gesellschaftswandel
von,
gibt.
Diese Vision von Daenerys so Sinn machen, wo sie da in diesem Thronraum mit dem Schnee und dem verbrannten Dach ist. Ja. Weil da wäre dann halt keiner mehr, nur noch Winter.
Ja, und dann müssen sie
auch,
das Land neu aufbauen.
Ich frage mich so, wenn quasi alle Menschen tot sind, ne? Was die White Walker dann machen, hängen die dann nur noch so rum, oder?
No. Gibt ja genug Tote. Also ich weiß auch gar nicht, ob die White Walker wirklich ein Ziel haben oder was deren Motivation ist, außer
naja, die folgen halt dem Night's King. Und wenn der dann alle Menschen umgebracht hat, dann gehen die zu McDonald's alle oder keine Ahnung.
Ja, aber warum führt der Night King irgendwie einen Krieg überhaupt gegen die Menschen? Also was ist so, weißt du?
Na, weil er diese Mauer auch nicht akzeptiert. Da geht es doch meiner Meinung nach einfach um Territorium.
Um Territorium?
So.
Ah, ja. Okay. Ja, das macht sogar Sinn.
Also Territorium plus auch so eine Art Rache oder so. Also dass sie da eingesperrt wurden irgendwie. Das ist ja auch irgendwie wie ein Gefängnis, so, keine Ahnung.
Ja. Also finde ich aber immer noch eine interessante Überlegung. Okay, next. Weiter.
Ich glaube, jetzt kommt
Theon.
Und Theon,
genau.
Und ist John, Theon.
Ich war echt kurz, ich konnte nicht.
Ich hatte kurz vergessen, dass John natürlich einen Grund hat, ihn zu hassen. Ich dachte erst kurz, sie werden sich freuen.
Ja.
Weil ich hatte das total vergessen, weil es so lange her ist.
Ich war auch, also auch wieder muss ich echt immer wieder betonen, wie geil Alfie Allen das macht. Dieser feine Grat zwischen Theon und Reek, weil er tritt erst auf irgendwie als Theon, als er sagt, hier John, ne? Irgendwie, also als er da absteigt und da steht John, ich dachte, du bist nicht da. Oder ich dachte nicht, dass du hier wärst. Ich dachte, du wärst nicht da.
Ich dachte, du bist nicht da. Hast du nicht von 16 bis 18 Uhr Yoga? Ausfallen und, lassen.
Und aber dann mit so irgendwie so zwei, drei Blicken auf den Boden und so einem, er verändert dann so seine Haltung und läuft so ein kleines bisschen schräg, halt wieder dieses, der Reek in ihm so durchkommt und das ist einfach richtig, richtig gut gemacht. dass du dir halt nie so ganz sicher bist, wo ist Theon gerade, wie selbstbewusst, wie stark, wie sehr er selbst und was ist er überhaupt noch, also wie viel Theon ist noch da. Das ist so geil gemacht von ihm, also dass man das so nie greifen kann. Theon ist für mich
mittlerweile wie so ein Hund. Der ist irgendwie, hat irgendwie eine große Schnauze und bellt, aber sobald halt ein stärkeres Alpha-Tier in der Nähe ist, geht der so reflexartig sozusagen, ordnet der sich unter.
Aber der hat doch nicht mehr gebellt, der hat sich doch auch Yara schon total unterworfen.
Ja, aber ich meine jetzt, also so ab und zu noch so beim Kämpfen und so war er, hat er das ja schon noch so, also, ne? Aber der ist halt einfach echt wie ein Hund geworden.
Ja.
Aber das hat halt, das ist ja auch genau das, was Ramsay aus ihm gemacht hat.
Ja. Also es ist, John reagiert, wie John nur reagieren kann. Und Davos ist gleich so ein bisschen, wat, Moment, hier, bring mal bitte nicht jemanden um, der irgendwie Teil unseres Teams ist. Findet die Königin vielleicht nicht geil. John geht halt Theon an und sagt, pass auf, das, was du für Sansa gemacht hast, der einzige Grund, warum ich dich nicht töte. Also er sagt's nicht so cool. Ich finde, ich habe das sehr cool gesagt.
Absolut, absolut.
Und Theon erklärt dann, dass er Daenerys bitten möchte, ihm bei Yaras Befreiung zu helfen. Und John sagt, dass die wichtige Info für uns, die Königin ist nicht da. Ausgeflogen.
Die ist nämlich zum Yoga gegangen.
Ja, die hat den Termin wahrgenommen.
Ja.
Und damit sind wir wieder bei Jaime und Bronn. Und zwar befinden die sich
in Arizona übrigens.
sieht wirklich aus wie so einem Western, ne? Aber es ist auch, glaube ich, tatsächlich
total. Nils hat halt vorhin so kurz hochgucken und er dachte, hä, sind wir jetzt in Arizona? Was ist denn da los?
Ja, aber es ist halt von der Szenerie halt relativ schlau gemacht. Also es ist alles sehr braun, es ist noch nicht super Winter, aber es ist auch nicht mehr Sommer. Es ist halt, wir sind uns relativ schnell darüber im Klaren, dass wir irgendwo in den Königslanden sind. Und dann kommt ja Gott sei Dank Randall Tarly an. Und sagt, ja, das
und
ganze
Rickon,
Gold ist.
Dickon.
Ja, Gott, da kommen wir gleich noch hin. Mega, mega geil. Randall Tarly sagt halt irgendwie für uns zur Erklärung, dass das Gold in King's Landing ist und dass sie halt irgendwie jetzt an diesem Blackwater Rush, also am Fluss sind. Das ist auch das Wasser wahrscheinlich, was wir da sehen. Und dass sie jetzt im Prinzip nur noch die Ernte reinbringen müssen. Gibt da irgendwie kurz eine Diskussion zwischen Jaime und Randall und Jamie, in dem Moment, wo Jamie sagt, ach ja, lass die doch irgendwie sich mal kurz irgendwie sammeln und die haben echt hart gekämpft, denkt man schon so, na, vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann kommt Dickon. Und es ist so geil, wie Bronn wirklich alle Zuschauer ist.
Ja, total.
Dickon, also es ist ja auch ein Running Gag inzwischen mit dem unfassbaren beschissenen Namen. Und Bronn reagiert lustig, einfach so, wie man
Steve
reagieren muss. Es ist echt einfach geil, wie Bronn reagiert. Aber ich finde auch, dass der Typ, der Dickon spielt, das ist ja auch ein neuer Dickon, diese Staffel, der ist echt geil gecastet dafür. Der sieht halt wirklich
halt
so aus wie so ein
Ken irgendwie.
Ja, und der ist halt so ein College-Footballer irgendwie. Weißt du, wie Bran halt auch sagt, hat man dir das irgendwie in Fancy Let's School irgendwie nicht beigebracht. Ja. Und genauso sieht er halt aus. Genauso sieht er aus, genauso benimmt er sich und guckt und ist halt aber auch. Und es ist halt so krass zu sehen, wie unschuldig die Leute sind, die in diesen Schlachten dabei sind und fallen. Weißt du, genauso wie diese Szene mit Ed Sheeran. Wo ich mich jetzt zum Beispiel auch gefragt habe, sind Ed Sheeran und seine Leute gerade bei Jamie vielleicht? Ich habe vergessen, wo die hin wollten. Die sollten irgendwo hin und irgendwas, diese Gruppe da, auf die Arya trifft. Sollten ja irgendwo hin.
Singen wahrscheinlich irgendwo noch.
Ich hoffe, die singen. Ansonsten ist Ed Sheeran diese Folge hops gegangen. Ja, und dann sagt Bronn, Moment, was ist das? Hört ihr das?
Und da war ich auch erst verwirrt, weil, also, ja. Ich dachte schon, dass jetzt irgendeine Drachensache kommt, weil da hatte ich auch schon ein Bild gesehen, leider. Aber dann dachte ich, warte mal, rennt der Drache?
ich wusste wirklich nicht, was passiert, bis ich das Hufgetrappel richtig gehört habe. Und dann dachte ich so, ach, du Kacke, das ist das. Okay, jetzt ist diese Trailer-Szene mit den Reitern. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's, wie du sagst, Rippe mit dem Müse. Nee, das ist ein Bild für was anderes, aber.
Nee,
jetzt
ist dir
schnitzelt es.
Na, Rippe mit Gemüse ist schon richtig.
Und was für
ganz viel kleinem Gemüse.
Was für eine krasse Szene. Was für eine unfassbar geile, dramatische, furchtbare Schlachtszene. Ich hatte beim zweiten Mal wirklich, beim ersten Mal habe ich total gebannt hingeguckt, weil du willst ja alles mitkriegen. Beim zweiten Mal hatte ich schon wieder Schwierigkeiten, das alles mir anzugucken, weil ich halt schon wusste, was passiert und das ganz schlimm finde. Also ich kann sowas einfach nicht gut sehen, wenn irgendwie einem Pferd ein Bein abgeschlagen wird. Ich kann nicht gut sehen, wenn Leute in Flammen aufgehen. Ich war so, so froh über diese drei Pferde, die einfach die Situation erkannt haben und einfach stiften gegangen sind. Die waren so ein bisschen so mein Lichtblick. Weil die drei Pferde haben es geschafft. Ja, die haben es geschafft, weißt du? Die haben es genau richtig gemacht. Die haben hochgeguckt, haben gedacht, was, seid ihr bescheuert? Wir sind weg. Tschö.
Und tschö, genau, tschö, schreibt mal.
Und auch schlimm fand ich diese beiden Pferde, die an der Kutsche hingen, die gebrannt hat und da weggerannt sind. Wo ich mich die ganze Zeit sowieso fragte, wie haben die, weil es sah so, so gut aus, diese ganze, also optisch einfach, war ich so unfassbar
optisch
gut.
Optisch sah es gut aus. Gut,
ja, also gesagt hast. Ich mochte nicht, was ich gesehen habe, aber es sah halt verdammt gut aus, weißt du? Ja. Wie haben die das gemacht? Wie kann man sowas drehen? So unfassbar geil, mit so viel Rauch, mit so viel Feuer, so viel Schlimme. Also klar geht das alles. Ich weiß, dass das alles geht. Und das ist auch viel CGI bei. Aber es sah halt einfach richtig, richtig geil aus.
Ja, man hatte so richtig das Gefühl, wie quasi so ein brennendes Schlachtfeld so wäre. Mit der Orientierungslosigkeit, mit dem Rauch, mit den schreienden Menschen, weil Feuer einfach noch was ganz anderes ist als so eine Schwertschlacht.
Ja, und auch dieses Drachenfeuer ist ja noch mal eine ganz andere Nummer als normales Feuer.
Und dass der Drache auch quasi ganz perfide nicht zwingend die ganze Zeit auf die Menschen gegangen, sondern vor allen Dingen eher auf die Sachen und Wagen und so.
Ja, oder strategisch. Also Daenerys hat ihn halt strategisch gelenkt, ne? Also erst Chaos stiften, einmal durch die Masse durch, dann irgendwie die Ernte vernichten und dann immer wieder strategisch in die Leute rein. Also im Prinzip Backup für die Dothraki, die aber auch, also auch schon alleine, wie diese Reiter auf den Pferden geritten sind, da gibt's Background-Stills von, irgendwie, dass halt wirklich Leute auf diesen, da gab's halt irgendwie, wahrscheinlich irgendwie 5 Leute, die das Stunt-Reiter, die das gemacht haben, die sie dann irgendwie benutzt haben und vervielfältigt und verändert haben und so, aber es gibt halt Leute, die das machen, das ist halt einfach so geil und sieht halt auch einfach so fantastisch aus. Was ich auch richtig geil, du darfst gleich, sorry, was ich halt auch, richtig geil fand, optisch, ist da, wie das Feuer aussieht, das Drachenfeuer aussieht. Weil das sieht halt wirklich, wie, es ist so heiß, dass es flüssig aussieht. Weißt du, also die Hitze ist so unfassbar groß. Das hatte so eine Napalm-Qualität irgendwie. Hm. Wie Lava? Hm. Ja, ich hab's gerade, das war gerade kurz der Ton weg, aber ich habe nur so La gehört und dann.
Ja. Nee, ich habe von Lamas gesprochen. Ich gehe jetzt seit einer halben Stunde von Lamas, aber mir hört einfach keiner zu.
Aber also nur mal, um das Optische einmal so abzuhandeln, wie unfassbar geil auch die Flucht von Bronn über das Schlachtfeld, dieser ganze Shot von der Flucht von Bronn vor diesem Dothraki-Reiter ist einfach filmisch so, so gut. Ich mag ja sowieso ruhige Folgen und ich mag auch erzählerische Folgen. Und ich bin dann besonders froh, wenn sie es so machen wie die letzten drei Folgen und dann on top so eine Schlachtszene draufsetzen mit all dem Geld, was sie gespart haben, weil sie immer nur indoor waren. Ja. Es sieht einfach geil aus. Ich habe auch einen emotionalen Punkt, aber da komme ich noch zu. Jetzt kannst du mal was über die Szene sagen. Sorry.
Nö, na, so viel gibt's ja da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Also es ist natürlich auch, also ich fand's auch mega krass und mega cool und sah mega toll aus und auch die Stimmung hat es toll rübergebracht und der Drachen von der Seite, wie er diesen Feuerstrahl rausschießt, war auch einfach ein geiler Money-Shot. und hat mir echt richtig gut gefallen. Ich finde, manchmal sieht der Drachen geil aus, manchmal sieht er nicht so geil aus, aber damit kann ich leben. Also der Drache an sich so. Und es ist halt in der Szene für mich ganz klar geworden, wie unklar meine Emotionen für die verschiedenen Seiten sind.
Genau, das ist das, was ich wollte sagen nicht, würde noch.
Ich wollte nicht, dass Bronn stirbt, aber ich wollte auch nicht, dass Dany stirbt oder dass ihr Drachen verletzt wird, aber ich wollte auch nicht, dass Jamie stirbt, aber irgendwie ist die Situation nun mal, dass irgendwer sterben muss und ich glaube, dass wer uns da gut repräsentiert hat, war Tyrion.
Ja, total. Da Tyrion war wir.
Quasi, genau, und ja, also das hat mich schon sehr mitgenommen und ich war auch sehr, sehr aufgeregt und als auch, also die krasseste Szene für mich war Ich dachte übrigens, Bron stirbt. Das ist jetzt ja, Brons Szene, auch. Weil der jetzt auch jetzt nicht so krass viel auch in der letzten Staffel zu tun hat. Dachte ich, ja gut, also das wäre jetzt so.
Auch für wie mich er sich gegen das Geld entschieden hat? Und dann gesagt, okay, also
ich
Geld.
Dachte, siehst du, und ich dachte, er, das Geld bringt ihn um. Also ich dachte, er greift danach und stirbt deswegen. Weil das wäre so ein schöner Bron-Tod gewesen.
Ja, das war halt genau der Moment. Aber dann dachte ich so, okay, er entscheidet sich gegen das Geld und jetzt stirbt er erst recht. Also ja. Irgendwie, weil, weißt du, das wäre halt so ein verendeter Punkt irgendwie.
Ja, nee, ich dachte genau andersrum. und dann natürlich die krasse Szene, wenn Jaime auf Daenerys zureitet und man dem Moment denkt, okay, eigentlich jetzt muss ja einer von den beiden sterben. Aber das kann ja jetzt nicht sein. Ja. Und naja, und dann wurde es noch irgendwie gelöst. Jetzt gibt es einen Cliffhanger, der aber auch irgendwie gelöst werden wird. Also, dass Jaime jetzt ertrinkt, einfach so, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Deswegen ist es für mich auch kein wirklicher Cliffhanger. Also, es ist einfach nur ein cooles Abschlussbild gewesen sozusagen.
Ja, aber es ist schon spannend, wer ihn rettet und wo er dann landet. Also, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand im Moment, der diese Folge gesehen hat und irgendwie halbwegs mit der Geschichte und den auch mit den Prophezeiungen vertraut ist oder so, irgendjemand wirklich glaubt, dass Jaime jetzt stirbt. Aber das Interessante ist ja, wo landet er? Weißt du?
Klar. Also, mal gucken. Ich meine, vielleicht am Ende kommt der noch mit Daenerys zusammen oder Davos will im Moment mit jedem zusammen sein. Also ich glaube, Davos kriegen wir relativ leicht unter die Haube. Ah, oh, Missande. Ah, oh,
der hat eigentlich, Davos hat eigentlich Frau und Kinder, ne? Ich meine nur, also irgendwie ist es nicht so ganz klar, dass der auch das nach dem keiner fragt.
Ach, aber das ist ja Davos Background Story. Da hätten sie sich entweder bei der Serie eigentlich ganz dagegen entscheiden müssen, weil dieses halbherzige.
Mit dem halben Sohn, ja, irgendwie, ja.
Ist irgendwie Quatsch. Genau, aber ich, ja genau, die Waffe ist zum ersten Mal zum Einsatz gekommen und hat auch tatsächlich den Drachen verletzt. Mhm. Und Daenerys war dann auch irgendwie sauer und überrascht und hat dann auch die Waffe zum Glück, also ich weiß natürlich nicht, wie viel sie davon haben, aber ich war trotzdem froh, als sie die in Schutt und Asche gelegt haben. Ja. Und dann nochmal mit dem Schwanz drauf. Und jetzt zieht sie ihm halt den Speer, der zum Glück ja nicht, also ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt abstürzt, aber er hat sich ja noch gefangen und das wirkt ja auch jetzt nicht tödlich. Aber es ist natürlich für uns und Daenerys für die Story wichtig zu sehen, dass sie nicht unverwundbar sind, damit es auch etwas spannender wird.
Oh, das hat mir auch sehr in der Seele wehgetan, wie der, also die gerade, das habe ich ja schon mal in der früheren Folge gesagt, dass mir diese Schreie von den Drachen, wenn die nach Daenerys rufen oder jetzt auch wie Drogon verwundet aufschreit, das geht mir immer durch Mark und Bein. Das ist so, ich habe irgendwie sind so die Momente, wo ich Emotionen für die Drachen habe, weil ich Tiere, die schreien oder Tiere, die verletzt werden, nicht abkann. Gut. Also bei Menschen irgendwie, das sieht man so oft in Filmen und in Serien, dass Menschen irgendwie verletzt werden und sterben. Ach naja, da bin ich irgendwie durch mit. Aber Tiere, die schreien und gequält sind, das ist immer so, oh, das geht nicht. Mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Folge, und der ist sogar wahrscheinlich wegerklärbar, ist tatsächlich, wie günstig die diesen Skorpion, also diese Riesenarmbrust dabei hatten. Als hätten sie damit gerechnet, dass
ich glaube, Cersei rechnet damit gerade einfach immer.
Immer.
Und gibt die denen halt mit. Also
was wäre klar, sehr
rechnet
schlau
sie damit. Sie weiß ja, dass die jetzt da sind.
Ja.
Und vor allen Dingen, wie sie ahnt wahrscheinlich auch, wie schnell die von A nach B sein können. Deswegen haben alle ihre Armeen, nehme ich an, jetzt so ein Ding dabei.
Ja. Also, ja.
So meine Vermutung.
Ja, wäre sehr, sehr schlau für Cersei.
Also es wird bestimmt auch eins irgendwo im Innenhof im Red Keep stehen.
Ja.
So.
Ja, also wie gesagt, das ist der einzige Punkt, weil sie das nicht gut, also das nicht gut erklärt war, außer dass Qyburn irgendwie natürlich irgendwie mehr davon entwickelt, als das, was wir gesehen haben. Aber es ist halt ein bisschen, da hätte es vielleicht noch mal so einen Satz irgendwann geben können in einer Cersei-Szene, weißt du?
Ja, ich glaube, das war für die sozusagen der Moment, wo sie uns das Ding gezeigt haben. Ne. War also der Satz für die.
Ja.
Ich habe eigentlich noch etwas ausführlichere Gedanken zu den Drachen.
Okay.
Aber nicht jetzt, weil ich wollte vor einer halben Stunde fertig sein.
Oh nein, echt?
Ja. Also ich hatte mir so 8:30 vorgenommen, aber es war viel zu sagen. Und aber deswegen wäre ich das, weil es ist nichts Tagesaktuelles, es ist eher ein allgemeiner Gedanke zu den Drachen und ich habe mir auch eine Notiz gemacht, also das vergesse ich schon nicht. und ja, also das ist auf jeden Fall, wir sind jetzt über die Hälfte, es sind nur noch 3 Folgen.
Das ist total krass.
Ja. Und ich freue mich aber, also es ist jetzt, jede Folge wird besser, habe ich das Gefühl, also und spannender und krassere Sachen passieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nur noch 3 Folgen gibt, die Folge, muss es eigentlich in jeder richtig knallen.
Ja, es ist halt wie ein einfach sehr, sehr langer Film. Es ist halt wie so ein 7-stündiger Film, weißt du? Ja, der baut sich halt irgendwie auf und dann gibt es so einen Höhepunkt und dann gibt es nochmal irgendwie, geht es so ein bisschen runter und dann geht es nochmal hoch.
Weißt du? Ich vermisse auch ein bisschen die Zeiten der ersten 4 Staffeln, wo ich es am Stück geguckt habe.
Nervt dich das Warten? Ja.
Nee, mich nervt das Warten gar nicht, aber ich fand es immer toll, das am Stück zu erleben. Aber ich werde es einfach nach der Staffel nochmal in Ruhe am Stück gucken.
Ja, sehr gut. Ich würde gerne kurz an dieser Stelle, wenn wir jetzt gerade kurz vorm Ende sind, nur einmal ganz vielen Dank euch sagen für eure tollen Nachrichten. Wir haben süße E-Mails bekommen, wir haben tolle Nachrichten auf Twitter bekommen. Ihr seid echt Zucker und wir freuen uns, dass ihr uns hört. Wirklich sehr, das ist echt sehr, sehr niedlich. Und ich hoffe, wir finden auch noch mal die Zeit, vielleicht nach der 7. Staffel mal so durch alles durchzugehen, weil wir schaffen es einfach nicht innerhalb von einer Folge, wo jetzt gerade so viel zu bereden ist und wir so aufgeregt sind. Wir schaffen es tatsächlich nicht, also Folgen aktuell irgendwie abzuhandeln, was wir vorher angekündigt haben. Aber schreibt uns bitte gerne weiter, weil wir freuen uns mega.
Ja. Auf jeden Fall. So. Ich will auch noch mal sagen, dass das hoffentlich keiner heute als wahnsinnig unhöflich empfindet, dass ich so,
nein,
und ich mache jetzt ganz große Anführungsstriche, die Folge durchjage, weil ich glaube tatsächlich, ich bin gerade die ganze Zeit total verblüfft, dass die eine Folge, wo ich mir wünsche und gebeten habe, dass wir heute mal kurz bleiben, wird tatsächlich eine der längsten geworden ist. Und ich bin einfach so, ich glaube, ich muss es mit umgekehrter Psychologie versuchen.
Oh,
und ich meine das wirklich gar nicht böse, aber ich habe meinem Freund versprochen, vor einer halben Stunde zu versuchen. Also versprochen nicht, aber ich habe gesagt, ich versuche um 8:30 fertig zu sein. Jetzt ist es 9:00 und er sitzt da und wartet und deswegen.
Jetzt macht ihr los.
Genau.
Und ihr feiert schön rein. Und wir hören uns alle wieder nächste Woche zur nächsten Folge.
Yeah.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.